Und kurz vorab nochmal, was jetzt nochmal neu reinkam, ist, dass ja die Erfragstellungnahmefrist eigentlich am 30. Januar ablaufen sollte, inzwischen aber auf den 9. März verlängert wurde. Insofern sollte das Ganze doch etwas entspannter sein, obwohl die natürlich nach wie vor immer sagen, je früher, desto besser. Aber das sollte soweit erstmal passen. Ich würde gerne mit Ihnen anhand der Unterlage 9a die Themen durchgehen, die noch offen sind, damit Herr Schmutz dann im Zuge dessen die Stellungnahme darauf basierend vorbereiten kann. Und 9b ist eigentlich nur nochmal ein Ausschnitt aus der Unterlage aus dem Januar, die müssten wir jetzt nicht weiter durchgehen, aber die war nochmal so als Zusatz dabei. Und zwar würde ich auch eigentlich nur so wirklich auf die Themen eingehen, wo es noch Fragen gab. Also in der Unterlage 9a sind dann jeweils auch Fragen vorhanden, wo wir noch zu diskutieren müssten. Das erste Thema würde ich demzufolge erstmal überspringen, es sei denn, Sie haben jetzt zu dem Thema 1 Ausübungsbedingungen bei der Bewertung von Cash-Settled Share-Based Payment-Transaktionen noch Anmerkungen zu dem, was da ohnehin steht, aber das war jetzt erstmal so der Kenntnisstand der letzten Sitzung, ohne dass da jetzt noch Zusatzinformationen drin sind. Insofern würde ich dann gleich mit dem zweiten Thema weitermachen, und zwar der Klassifizierung einer Share-Based Payment-Transaktion mit Erfüllung zum Nettobetrag. Und zwar,
ohne das jetzt auch laut zu machen, aber wie uns geht diese Änderung von in EDI 2014-5 nicht weit genug. Das sind ja viel mehr Fragen, als ob ich das jetzt. Ja, da darf ich jetzt ja. Also uns geht das nicht weit genug, weil da sind ja mehr Fragen, ob ich jetzt Cash-Settled auch ob ich da auch nach Mengengerüst und nach Preisgerüst unterscheide. Es geht für uns insbesondere darum, das sehen wir in der Praxis, es ist ja unklar, wie weit ist die Reichweite des Remeasurements. Bezieht sich das Remeasurement dann nur auf die Preiskomponente und die Mengenkomponente, oder ist das Remeasurement beschränkt auf die Mengenkomponente? Und wie erfasse ich eigentlich das Remeasurement und die nicht Remeasurement bezogene Komponente? Also das hat auch noch eine Ausweisfrage. Und das ist halt irgendwie da einfach so lapidar zu sagen, die sollen genauso bewertet werden wie Equity Settled, springt ein bisschen kurz, weil die Grundfrage ist ja, ob ich das Remeasurement, ob ich das dann unterscheiden muss. Ist dann zum Beispiel das Remeasurement einer Preiskomponente? Das wäre ja das, was auch bei einem Equity, also dem Grant Date Fair Value, das Eingefrorene eigentlich wäre. Hat das dann noch was mit der anteilsbasierten Vergütung zu tun? Oder ist das eigentlich eher eine andere Kategorie von Aufwand? Nehmen wir mal das Beispiel, ich bekomme eine Equity Settled Option, die hat jetzt ein Fair Value von 100, Grant Date Fair Value ist 100, und der zweite bekommt eine Cash Settled Option, auch Grant Date Fair Value ist 100, und ein Jahr später ist der Fair Value 120. Im Grant-Date-Modell, im Equity-Settled-Modell, würde ich diese 20 nicht erfassen. Und jetzt ist die Frage, hat eigentlich diese Änderung von 20, ist die zurückzuführen auf das Arbeitsverhältnis, also auf die Service-Komponente, oder ist diese 20-Wertdifferenz eigentlich zurückzuführen auf die Änderung einer Marktvariable? Wenn sie zurückzuführen ist auf eine Marktvariable, kann man sich durchaus mal die Frage stellen, ob ich diese 20-Wertdifferenz dann eigentlich tatsächlich als Personalaufwand, also wenn wir jetzt bei der Mitarbeiteroption sind, als Personalaufwand buche, oder ob ich diese 20 nicht buchen muss als Finanzaufwand oder sonstigen betrieblichen Aufwand, ob das nicht was anderes ist. Und wenn man dieses Fass da anstößt, wenn man das Thema aufmacht, man möchte die gleich behandeln, dann kommt man sofort zu der Frage, warum gibt es einen Unterschied zwischen Barerfüllung und Erfüllung in Anteilen im Aufwandsverlauf. Also bislang, ich weiß, die herrschende Praxis ist, die 20 werden einfach auch in den Personalaufwand reingebucht. Die Frage ist aber, ist das tatsächlich Service? Ist die Veränderung des Preisgerüsts, ist da ein Service-Gedanke hinter? Bringe ich da eine Dienstleistung? Oder ist das, nehmen Sie, da ist eine Indexklausel dran, eine Tech-Tax-Outperformance-Klausel meinetwegen, eine DAX-30-Outperformance-Klausel, hat der Vorstand, der die Vergütung bekommt, hat der dann da einen Service gebracht? Oder ist das Markt? Und weil das Markt ist, geht das nicht in den Personalaufwand rein. Muss der IASB diese Themen nicht auch noch aufmachen, oder kann er einfach sagen, ich soll das gleich behandeln?
Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal angemerkt, irgendwie, dass es ziemlich, also neben dieser auch noch weitere Fragen irgendwie zum IFRS 2 gibt, und dass man vielleicht mal überlegen sollte, den IFRS 2 mal generell zu überholen. Wäre das etwas, was man in diesem Zuge dann eventuell mit anbringen könnte?
Ich glaube, das würden wir sowieso irgendwo wieder anbringen als unsere Keterung-Kinsio-Anmerkung, ja. Also wenn immer irgendwas bei IFRS 2 zu kommentieren ist. Zu der Frage, die Sie stellen, Herr Freiberg, theoretisch ja, man müsste sich das, glaube ich, tatsächlich überlegen. Ich wüsste nur nicht, wie ich es auseinanderhalten sollte. Also erstens glaube ich, dass man wahrscheinlich nie wird sauber trennen können oder sagen können, dass bei allen anteilsbasierten Plänen eine Performance Obligation da drin ist oder ein Performance Anteil drin ist oder ein Marktanteil drin ist. Also ich habe zwar die Aufgabe, dass ich das trennen soll, wenn ich aber eine Outperformance-Klausel drin habe, die Sie jetzt gerade genannt hatten, wird es mir relativ schwer sein zu sagen, wenn die Option jetzt ins Geld geht, war das, weil der Vorstand so wahnsinnig gut war oder war das, weil der im Grunde genommen genauso lausig war wie bisher, aber seine DAX-Kollegen im Grunde genommen noch lausiger gewesen sind, ja, ist das jetzt Markt oder ist das jetzt Performance? Also ich glaube, man wird es schlicht und einfach nicht trennen können. Also das hängt ja maßgeblich davon ab, wie klar im Grunde der Plan oder wie unklar der Plan formuliert ist. Und wenn ich natürlich sage, ich hefte das irgendwo an eine eindeutige Marktbedingung, dann würde ich sagen, ja, dann hat es für mich im Grunde genommen in der Tat beim Personalaufwand nichts mehr zu suchen, dann gehört es in eine andere Komponente. Wenn ich aber sage, ich kann das nicht genau trennen, da ist irgendwo ein Performance-Anteil mit drin, dann glaube ich, habe ich ein faktisches Wahlrecht oder ich muss in irgendeiner Form zu einer virtuellen Aufteilung kommen. Ich wüsste nicht, wie ich es anders machen sollte.
Vielleicht habe ich eine Blockade, aber wir reden über das erste Thema, wo ich sage, wie ich Cash settelt.
Okay. Ich muss doch sagen, ich habe eine Mengenkomponente und eine Preiskomponente, sage ich jetzt auch für Cash settelt.
Ja,
genauso wie bei Equity settelt. Dann würde ich bei Equity settelt würde ich sagen, der zukünftige Aufwandsverlauf hängt nur noch von der Mengenkomponente ab, nicht mehr von der Preiskomponente. Genauso. Dann könnte ich jetzt auf die Idee kommen, es wäre konsistent zu sagen, bei Cash settelt Plänen hängt der zukünftige Personalaufwand nur noch ab von der Mengenkomponente und die Entwicklung der Preiskomponente ist was anderes. Dann bin ich konsistent zum Equity Settled, was den Personalaufwand zumindest. Ich bin nie in der Totalperiodenbetrachtung, was den Gesamtaufwand angeht, bin ich immer laufig auseinander, aber ich wäre konsistent, was den Personalaufwand angeht.
Ich stelle mir das gerade nur aus Sicht der Praxis vor, wenn man das dann umsetzen soll, weil dann treten nämlich genau diese Dinge auf, dass man dann nämlich fein ziseliert auseinanderhalten muss, wo kommen die Effekte her. Und
aber das kann ich ja. Aber ich habe ja meine Preiskomponente. Nein,
also das tun wir heute schon. Also
das müssen Sie heute schon machen.
Bei uns kann man das erkennen. Aber was ich mich frage, ich meine, eigentlich ist ja Equity Settled die Ausnahme, wenn ich jetzt mal im Rahmen, wenn ich ökonomisch denke. Und zwar aufgrund dessen, wie kann das Unternehmen diese Verpflichtung in Anführungszeichen bedienen? Und wie gibt es durch eigene Aktien? Und das ist dann deshalb die Bewertungsmaxime für Equity Settled Programme. Gut. Wenn ich ökonomisch daran gehe, was verspricht sich denn der Mitarbeiter? Ist es etwas, was, wenn ich ein Unternehmen bin, welches im Schnitt, sagen wir mal, 50% variabel auszahlt? Ja, und ich kann ja ein aktienorientiertes Programm eben auch so gestalten, dass es sehr niedrige Schwellen hat und aufgrund dessen dann eben auch sehr schnell ins Geld reinkommt. Ist es denn dann wirklich von Interesse zu sagen, naja, das ist irgendwie nur ich sag mal Finanzmarktentwicklung oder Kursentwicklung?
Wir finden ja, wir haben Fälle gesehen, jetzt insbesondere in der Finanzmarktkrise, wo sie mit dieser Argumentation natürlich dann, sie laufen ja, es geht ja auch um Vergütungsbericht, was gebe ich im Vergütungsbericht an, also was gebe ich nach IAS 2417 an, was ist Management Remuneration, also das ist eine große Frage und wenn sie nämlich dann dazu kommen, dass sie sagen, der Vorstand hat seine Leistung erbracht, die Klausel läuft aber in die entgegengesetzte Richtung, kommen sie auf so Themen wie negativer Personalaufwand.
Ja, richtig.
Und das ist natürlich etwas, was sehr schwer zu erklären ist, negativer Personalaufwand aus einer,
wenn man das entsprechend hinreichend transparent macht. Ich hätte jetzt eher im Gegenteil, dass die Befürchtung, und das sehen wir ja auch mit anderen Angaben, Corporate Governance Codex und so weiter, wenn ich hingehe und sage, naja, ich lasse die Wertentwicklung vollkommen außen vor und das ist nicht Teil meiner Vorstandsvergütung.
Ja, aber Sie lassen die Wertentwicklung ja nicht außen vor, sondern Sie packen sie
ins
nur in
Finanzergebnis. Gut, ja, aber das wäre dann, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wäre es nicht Bestandteil der Related Party Angabe zur Vorstandsvergütung.
Oder es wäre eine gesonderte Ergänzung, ne, eine separate Zeile.
Ja, aber die Zeile kann ich ja immer machen.
Ja, aber im Moment haben Sie es in einer Zeile.
Nee.
Im Moment packen Sie doch Personalaufwand. Nee, was machen Sie denn im Moment? Machen Sie doch Personalaufwand? Nehmen Sie doch den Personalaufwand? Nee. Sagen Sie Personalaufwand, rechnen Sie auseinander in Mengengerüst und Preisgerüst?
Richtig, ja. Also wir machen das in unserer Vergütungsangabe.
Mhm. Aber es ist nicht Pflicht.
Ja. Nein, Pflicht ist nicht. Aber das bleibt mir
also ich wollte das Thema, ich wollte jetzt auch nicht hier IFRS 2 komplett mit Ihnen lösen. Ich wollte nur sagen, wenn man das Thema... Da. Ja, genau. Aber das Thema gehört da irgendwie zu. Man kann ja nicht nur sagen, ich unterscheide jetzt nach Mengen- und Preiskomponente, sondern da gibt es ja eine Folgefrage. Was passiert dann, wenn ich nach Mengen- und Preiskomponente unterscheide? Weil für die Bewertung macht es ja gar keinen Unterschied, ob ich nach Mengen- und Preisgerüst unterscheide, weil ich bei der Cash-Settle sowieso kontinuierlich neu bewerte. Also ich meine, das ist dann eine akademische Frage, dass ich sage, ich unterscheide nach Mengen- und Preisgerüst. Aber in meiner Monte-Carlo-Simulation würde ich ja trotzdem hinterher alles wieder zusammenschmeißen. Also dann brauche ich auch nicht vorher sagen, ich mache es genauso wie bei Equity Settled. Aber es legt ja den Gedanken nahe, dass man vielleicht beim IASB da in diese Richtung denkt.
Frau Schmerz berichtet Herrn Schmutz am Montagmorgen, dass das Thema 1 im März nochmal einen Zeitslot braucht.
Bislang wurde nie gesagt, dass es Mengen- und Preiskomponente gibt bei Cash Settled. Sondern bislang haben Sie Cash Settled, hätten Sie auch mal so bewerten können, Sie bewerten einfach die Rückstellung am Jahresende und dann bei Rückstellung im Jahresvergleich, Periodenanfang zu Periodenende und die Differenz ist Personalaufwand. Mit dem Vesting noch dazwischen. Ne? Also das Vesting noch da rein, die Differenz ist Personalaufwand. Und jetzt sagen Sie aber, Sie sollen nach Mengen- und Preisgerüst unterscheiden. Und dann kommen Sie auf diesen Pfad, können Sie dann, den ich da einbiegen möchte, können Sie draufkommen.
Soweit zu Thema 1.
Dann machen wir jetzt mit dem zweiten Thema weiter. Und zwar ging es ja da darum, wenn eine solche Transaktion mit der Verpflichtung zur Übertragung von Eigenkapitalinstrumenten netto erfüllt wird und diese halt im Zusammenhang damit steht, für die Einkommensteuer des Vergüteten einen Betrag einzubehalten und abzuführen, dass das dann als Equity Settled zu klassifizieren ist. Da wurde halt das letzte Mal so ein bisschen besprochen oder gefragt, ob dieser Anwendungsbereich denn hier zutreffend ist oder ob die Ausnahme halt nur dann gilt, wenn steuerliche Regeln den Unternehmen diesen Einbehalt halt vorschreiben. Das wurde aber, glaube ich, auch in der öffentlichen Diskussion nochmal besprochen, dass dem nicht so ist und dass ja, das scheinbar missverständlich war. In Textziffern 8 und 9 ist quasi nochmal der Wortlaut wiedergegeben, beziehungsweise in eigene Worte gefasst, was diese Konkretisierung oder dieses Amendment aussagt. Und demnach dann in Textziffern 11 fortfolgend die Empfehlung, dass man halt diese Textziffer klarer fassen soll, aber dass es keinen Anhaltspunkt gibt, dass es jetzt eine Voraussetzung ist, sondern Voraussetzung lediglich ist, dass halt die Unternehmen die Nettoerfüllung vereinbaren und durchführen, um halt diese steuergesetzliche Pflicht zum Einbehalt und die Abführung zu erfüllen. Und dann wird halt hier vorgeschlagen in der Textziffer 11, dass man halt diese Paragraph 33d aus dem Amendment so klarstellt, dass sich halt die steuergesetzliche Pflicht zum Einbehalt und zur Abfuhr allgemein auf die Vergütung des Mitarbeiters bezieht und insofern halt auch bei aktienbasierten Vergütungsmodellen beachtet werden soll. Und die Frage ist jetzt halt an Sie, ob dieser Schlussfolgerung und Empfehlung zu folgen ist oder ob es dazu noch weitere Anmerkungen gibt und das Problem quasi aus der letzten Sitzung damit dann auch geklärt wäre.
Ich habe nochmal eine ganz kurze Frage. Also ich, dummerweise weiß ich jetzt nicht genau, was in der ÖD da behandelt wurde, aber hier ist ja die ganze Zeit die Rede von dem Steuereinbehalt. Man redet jetzt, also im Englischen irgendwie withholding taxes. Die Rede ist ja nicht von etwas, was irgendwie sowas ist wie Sozialbeiträge, die hier eingehalten werden. Ich meine, bei uns ist das sicherlich kein Thema, weil es da irgendwie eine Beitragsbemessungsgrenze gibt, die das wahrscheinlich irgendwo deckelt und von daher das eh, wenn unwesentlich oder gar nicht erst behandelt wird. Aber ich meine, wenn man mal außerhalb unserer Jurisdiktion schaut, da mag es doch durchaus irgendwo Fälle geben, wo man sagt, macht das Sinn, dass man das eigentlich nur auf Steuern beschränkt? Oder gibt es auch andere Arten von Einbehalte, die man eventuell miterfassen sollte? Wurde sowas irgendwie da diskutiert? Ich weiß jetzt leider wahrscheinlich nicht. Ne?
Ich meine, Herrn Edelmann dahingehend in Erinnerung zu haben und auch alle anderen, auch aus der Formulierung her, dass es ja eine relativ enge Ausnahme sein soll, dass man die Bandbreite der Varianten eigentlich eng halten will. Dass wir aber in unserem Verständnis zunächst mal es zu eng gesehen haben und dass Herr Edelmann insbesondere, der ja eben dabei war, gesagt hat, dass wenn man das so umformuliert, dann würden auch die Deutschen darunter fallen und dann wäre es gut.
Ja, das, ich hatte das Thema ja auch aufgebracht. Ich habe jetzt aber nochmal den Originaltext aufgerufen, weil ich hatte damals auch hier, glaube ich, in unserer Diskussion das Thema aufgerufen und gesagt, wenn die Voraussetzung ist, dass in Steuergesetzen drinsteht, der Arbeitgeber muss Shares einbehalten, also dann haben wir ein Problem. Man sollte immer den Originaltext lesen, weil der Originaltext sagt das nicht. Denn im 33d steht nur drin, may be obliged, bla bla bla, to withhold an amount, da steht dann auch just an amount. Ja, aber da steht vor Employees Tax Obligation. Ja. Gut, jetzt kann man die Frage stellen, okay, aber das war gar nicht das Thema, zumindest zu dem Zeitpunkt. Es war nur die Frage, muss ich jetzt also hier, sagt das Steuergesetz mir, ich muss Anteile einbehalten. Das steht da nicht. Und im zweiten Satz kommt dann, to fulfill this obligation, the terms of the employee share plus payment arrangement. Also das ist dann festgelegt in dem Arrangement. Permit or require the entity to deduct from the number und so weiter. Also von daher muss ich sagen, ist es für mich jetzt eigentlich klar genug, dass es nicht so eingeschränkt ist, dass man sagen muss, im Steuergesetz steht drin, du musst Anteile einbehalten. Weil das steht natürlich bei uns nicht im Steuergesetz drin. Da steht nur drin, der Arbeitgeber muss nur eine Steuer führen. Wie er sich das beschafft, ist irrelevant. Oder was er damit macht.
Ja, sollte jetzt nicht. Aber unter Tax Obligation würden wir eben potenziell nur Tax verstehen.
Das ist genau das die Frage. Also ist es so eng auszulegen oder sind es auch andere Arten von Withholdings?
Also das würde ich breit auslegen, wenn die Natur, sage ich mal, einer Steuer und einer Sozialabgabe ist. Wissen wir ja selber, wenn man in Deutschland schaut, wie sich diese beiden Systeme austauschen und miteinander kommunizierende Röhre darstellen. Das ist, glaube ich, relativ beliebig, wenn man dann in unterschiedliche Restriktionen schaut. Und es ist tatsächlich so, dass diese Beschränkung, wie sie bei uns wahrscheinlich zu Sozialabgaben eher dann nicht in den Erfassungsbereich solcher Pläne bringt, in anderen Ländern nicht vorliegen, sondern da ganz klar dann auch Sozialabgaben anfallen auf sehr.
Das wäre auch mein deutsches Verständnis. Weil nach der deutschen Lohnsteuer wird die Sozialversicherung wird ja einfach mit eingesammelt. Das ist ein Durchgriffsweg. Mhm. Also die würden wir das da auch mit reinsehen. Wir würden uns noch stören daran, dass es in den der Fall 33d regelt jetzt nur den, dass es im Grant Date geregelt war. Was ist denn, wenn wir uns hinterher darauf einigen? Wenn der Vorstand sieht, hinterher der, also am Anfang, wir haben ursprünglich mal gesehen, das ist ja, gilt ja bei uns Zufluss nach 11 ESTG. Das heißt, versteuert wird ja der innere Wert. Es wird ja nicht versteuert, der hinterher versteuert. Was versteuert wird, ist ja der innere Wert, den ich zugewiesen kriege, richtig? Und es ist nicht das, also das, was mir zufließt an Vermögenszuwachs. Und wenn ich jetzt also hinterher sage, das ist der Vermögenszuwachs, der mir zufließt, ist so hoch, wir einigen uns später darauf, dass ein paar der Anteile einbehalten werden. Der Fall ist jetzt hier nicht mit abgegolten, weil es ist nur the share-based payment arrangement ist in the terms of arrangement. Das heißt, was ist denn, wenn ich nicht nachträglich einige darauf? Also wir sehen im Verlaufe der Vergütung, sagt der Vorstand, behalte mal lieber ein paar von den Anteilen ein und erfülle damit meine Zahlungsverpflichtung. Ist das dann eine Hin und Her, ist das dann Treasury-Share-Transaktion? Dann würden wir sagen, das ist hier drin, ist hier nicht mit drin. Dann ist dann ein Rückkauf von Anteilen.
Zumindest war das mal so, nach meinem Verständnis angedacht, dass es eben eine vergleichsweise enge Anwendung finden sollte. Sie sollte nicht zu eng sein, aber deshalb waren wir doch auch dazu gekommen zu sagen, das muss mehr oder minder früh in dem Plan angelegt sein. Das kann nicht im Laufe des Plans dann kasuistisch gemacht
werden. Eine Modification geben, ne? Also es kann ja...
Hier geht es doch um Fälle, die ohne dieses Thema Equity Settled sind. Und mit dem Thema, wird jetzt gesagt, sind es auch Equity Settled.
Genau, weil
anders doch nichts. Selbst wenn ich es zwischendrin ändere, bleibt es Equity Settled.
Früher hätten wir das behandelt, das wäre für uns immer so ein IAS-19-Fall eigentlich fast gewesen. Ne? Das ist irgendwie sonst eine sonstige Barzahlung, ein sonstiger Vorteil, den das Unternehmen hat. Wir hätten das sonst immer gesehen
als... In der bisherigen, wo man sagt, da würde so eine Änderung ja was bewirken, laut EFRS, aber jetzt ja nicht mehr. Es war vorher komplett Equity Settled, jetzt komme ich irgendwann im Laufe und sage, ich behalte Anteile ein, um Steuer zu zahlen, dann bleibt es ja Equity Settled aufgrund der Regelung. Deswegen sehe ich jetzt noch nicht, wo da ein Unterschied. Oder haben Sie den Fall, weil das war gerade, ist ein bisschen vielleicht auch durcheinander geraten, der Plan läuft ein Jahr und jetzt sage ich auf einmal, nee, du kriegst nicht mehr alle Anteile, ich behalte
welche ein. Korrekt, den Fall meine ich. Aber nicht, dass das Unternehmen das sagt, das kommt ja wenn vom Anspruchsberechtigten. Dass der sagt, nee, gib mir mal lieber nicht alle Anteile, sondern gib mir weniger Anteile und begleich meine Steuerschuld. Wir haben ursprünglich einen Equity Grant vereinbart, also ein Equity Settlement vereinbart,
aber 100 Anteile. Aber es war ja vorher wie ein Equity Settlement Plan zu behandeln und danach auch. Was würde ich jetzt ändern? Ich sehe noch nicht, was ich
den
ändern
würde. Den Steueranteil als Cash. Als
genau, das ist dann, genau. Da kriege ich da nicht mehr rein. Ich kriege den Steueranteil doch nicht mehr rein, weil die 33D eng sagt, es muss in den Share-Based Payment Terms drin sein. Wenn es in den Share-Based Payment Terms drin ist, dann meint es damit eigentlich nach unserem Verständnis den Grant Date. Das heißt, ich muss das am Grant Date vereinbaren. Habe ich das am Grant Date nicht vereinbart, gilt die Regel nicht. Dann bleibt natürlich der Plan, bleibt Equity Settled, daran ändert sich nichts. Aber dann habe ich eine Hin- und Her-Transaktion noch. Dann habe ich einen Aktienrückkauf, also Verkauf der Arbeitnehmer gedanklich, wahrscheinlich dann verkürzter Zahlungsweg, Anteile an die Gesellschaft und die Gesellschaft als Agent führt ab meine Steuerverpflichtung.
Haben wir dafür nicht den 29er? Das ist, glaube ich, hier nicht drin. Also irgendwie den 29 ist so groß gewesen. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt, wenn sowas zwischenzeitlich passiert, gut, Sie haben ja gerade selbst nochmal gesagt, das ist die Frage, ob man sagt, das ist hier eine Grant-Date-Sache. Wenn es am Grant-Date nicht drin ist, dann gilt der 33D nicht. Würde ich jetzt erstmal nicht so sehen, weil ich sehe da nirgendwo Grant-Date.
Ja, Satz 2 steht halt, to fulfill this obligation, the terms permit or require.
Ja.
Die Terms stehen fest am Grant.
Es kann auch sein, dass sich zwischenzeitlich eine gesetzliche Steueränderung ergibt, dass das Unternehmen abführen muss. Was ist denn dann?
Wenn die nicht angesprochen ist von den Terms of the Arrangement, dann ist die nicht im Scope von der Änderung. Die Frage ist halt, muss der Scope so eng sein?
Aber wie würden Sie denn jetzt erweitern? Was würden Sie vorschlagen finden?
The agreement is. The employee and the employer agree upon.
Da ist der Staat ja wieder nicht mit dabei.
Bitte?
Da ist der Staat ja wieder nicht mit dabei, Employee und Employer. Wenn der Staat sowieso sagt, du musst davon abführen, dann agreeen die beiden Parteien ja überhaupt nicht, sondern es ist einfach...
Ja, aber dann ist es ja sowieso ursprünglich in den Terms mit drin, oder?
Weiß ich nicht, ob ich das so auf... Das ist, sagen wir mal, der sowieso der gesetzliche Rahmen dann in dem Land, aber nicht unbedingt in den Terms meines Share-Based...
Was genau muss in den Terms mit drin sein? Dass eine zukünftige potenzielle Änderung in der Steuergesetzgebung mit berücksichtigt
wird? Nein, dass das Unternehmen zum Zeitpunkt der Auslieferung der Aktien dann die Steuern zahlen muss.
Dass es möglich sein muss.
Möglich.
Permit steht hier drin. Ne? Require or permit, dass es zulässig ist. Das müsste drin stehen im Grant Date, sonst geht es nicht. Wir müssen also immer so eine Klausel jetzt drin haben, so eine Generalklausel. Es kann sein, dass wir...
Aber dann steht es ja schon drin hier, ne? Das ist ja gut, Sie haben es gerade auch nochmal permit or require.
Ja, genau, aber wenn ich aber diese... Ist es dann so ähnlich wie beim Hedge-Accounting? Ich habe die Dokumentation, ich habe den Satz nicht reingeschrieben, dann darf ich es nie mehr? Das ist ja meine Frage. Jetzt habe ich es nicht reingeschrieben. Ich habe diesen einen Satz nicht reingeschrieben in den Grant Date, in die Terms. Da falle ich dann in diese Regel nicht mehr rein.
Wenn ich es später reinschreibe?
Genau.
Würde ich sagen, doch, weil... Ich sehe hier nichts davon, dass das irgendwo am Grant Date sein muss. Ich kann auch später einen Plan noch ändern. Oder wäre das ein Punkt, würden Sie sagen, das ist eine Modification? Ich habe Equity, es bleibt eigentlich soweit gleich. Ich sage, der einzige Unterschied ist, ich kriege Cash oder der andere zahlt für mich Cash anstelle, aber genau in derselben Werthöhe wie die Shares, genau wird er einbehalten. Und dann würde ich aber sagen, dann sagt mir der hier aber, das ist dasselbe. Das ist Cash settled, also der Teil ist auch Equity settled. Ich würde, glaube ich, gar nicht zu einer Modification dazu kommen. Ich glaube, also ich sehe die Punkte irgendwo, die kann man aber, glaube ich, ganz gut. Die werden in der Praxis schon richtig gleich gesehen. Ja. Also von daher vielleicht nochmal der Punkt, da ich das ja damals aufgebracht habe. Sorry dafür, dass ich da so ein bisschen Wind gemacht habe, aber ich glaube, man muss das da wird ja nochmal vorgeschlagen hier, ach ja, das sollte man da klarer machen. Möglicherweise, um zu sagen, da ja Flatt damals so ein bisschen Wind gemacht hat, wollen wir jetzt nicht sagen, er hat das eigentlich nicht richtig verstanden und dann sagen wir trotzdem nochmal, er soll es vielleicht ändern. Also mal von meiner Seite aus erkenne ich klar an, dass der 33D ja klar ist und den muss man meiner Ansicht nach nicht klarer fassen, aber sei denn jetzt jemand anders sieht da noch ein Thema. Vielleicht möchte jemand anders noch eine kleine Welle machen.
Das heißt, wir finden, der ISB hat es gut gemacht.
Ja. Aber wir haben, war ja gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Genau so.
Dann geht es quasi weiter mit der konkreten Bilanzierung von so einer Transaktion, wo der derzeitige Diskussionsstand war, dass da halt quasi konkrete Leitlinien derzeit noch fehlen würden, was in Textziffer 13 nochmal steht. Und in Textziffer 14 ist dann quasi noch ein kleines neues Thema. Und zwar ist im Nachgang der letzten Sitzung eine, mehrere Firmen, weiß ich gar nicht genau, an Herrn Schmutz herangetreten, die hat gesagt haben, dass es möglicherweise widersprüchliche Bilanzierungsergebnisse geben könnte. Und zwar in dem Fall, wenn ein Unternehmen quasi die Anzahl der einzelbehaltenen Aktien im Aufschritt des Spitzensteuersatzes ermittelt und sich dann aber später bei der Berechnung des tatsächlich abzuführenden Betrags ergibt, dass der Teil quasi zu hoch bemessen war, der einbehalten wurde. Und der Vergütete dann eine Differenz als Barausgleich bekommt. Und dann war halt die Frage, ob die Anpassungen an IFRS 2 jetzt dafür zutreffend sind und ob das in den Anwendungsbereich fällt, was dann Variante B wäre und das dann auch als Equity settled ist oder eben nicht, dass die Anpassungen von IFRS 2 nicht greifen und dann halt quasi die Transaktion in beide, also Equity settled und Cash settled zerlegt wird. Ist das ein Thema, was behandelt werden soll in der Stellungnahme? Gibt es dazu Anmerkungen?
Erstmal die Frage in die Runde bei den Anwendern, ob man weiß, ist es, wird das so gemacht, dass man das erstmal in den Spitzensteuersatz einbehält und nicht für jeden, ich meine, das ist natürlich schwierig, sehr wahrscheinlich den individuellen Steuersatz.
Wird doch.
Ja, das ist typischerweise Spitzensteuersatz.
Ja, weil du hast ja noch meist der Zufluss ist in einem Monat und dann wird, so wie das bei uns, und dann wird sich automatisch errechnet sich der Spitzensteuersatz, weil das System nicht weiß, was hat der eine Mitarbeiter denn im Durchschnitt im Jahr, und zum Ende des Jahres erfolgt dann ein Ausgleich. Aber zum Zeitpunkt des Zuflusses ist...
Nee, also bei uns geht das auch ganz normal in den Payroll-Prozess rein, ja. Und je nachdem, welcher Steuersatz für Einmalzahlungen dann hinterlegt ist in dem System, wird der auch erstmal angewandt. Und wenn es sich dann im Nachhinein herausstellt, dass der individuelle Steuersatz ein anderer ist, dann gibt es eben eine Ausgleichszahlung.
Genau.
Aber gut, jetzt kann man natürlich als Ausgangssteuersatz den Spitzensteuersatz nehmen und dann... sag ich mal, die Ausgleichszahlung zwischen dem tatsächlichen und dem Spitzensteuersatz hinterher nehmen oder dann eben den, der irgendwo dazwischen.
Ich habe das Problem, also ich verstehe das Problem, aber haben wir das Problem nicht sowieso, weil die Steuerzahlung ist ja sowieso, wenn Sie einen Equity Settled Grant haben, ist ja nicht eine feste Anzahl von Aktien. Sie kommen ja nicht genau mit 20 Aktien hin und 20 Aktien ist Ihre Steuerschuld, sondern das sind doch, Ihre Steuerschuld sind hinterher 17,35 Aktien. Und damit gibt es sowieso eine Bardifferenz, die Sie zahlen. Also ich meine, die Frage ist ja größer. Das ist jetzt nicht nur die Frage des Spitzensteuersatzes. Die Steuerschuld ist ja nicht mit, also so läuft das ja nicht. Ich meine, Finanzamt ja nicht 20 Aktien dahin, sondern das Finanzamt will ja Cash haben.
Ja, genau, aber das wird halt...
Es sind ja dann 17,3 oder sowas Aktien, die Sie abgeben. Ja, irgendwie sowas. Und
abhängig vom Kurs. Ne?
Genau. Und davon abhängig ist ja, also haben Sie das Problem ja immer, dass Sie einen Barausgleich haben, einen Mini-Barausgleich.
Weil wobei da ist ja auch teilweise gesplittete Aktien sind, die an ins Depot gebucht werden können. Das kenne ich auch.
Gesplittete Aktien. Dann geben Sie ihm eine halbe Aktie.
Ja, das haben wir. Ja. Also wir haben zwar keine Cash-Settled Share-Based, keine Equity-Settled Share-Based Payment, aber es gibt Mitarbeiter-Aktienprogramme, wo Mitarbeiter zu einem festen Nominalbetrag Aktien erwerben. Und dann kommt dann raus, das sind 17,3 Aktien und die kriege ich dann auch in mein Depot gebucht. Dann habe ich 17,3 bei Aktien. Also das geht.
Gibt.
Aber ich ja, der
17,3.
Ja. Wie das dann, ich habe mich, also das ist seit zwei, drei Jahren oder so, es hat mich auch verwundert. Den genauen juristischen, rechtlichen Hintergrund kenne ich dazu auch nicht. Aber wie gesagt, das faktisch ist es so, dass man diese Split-Aktien hat. Ich weiß aber nicht, führt uns das wirklich zu materiellen Unterschieden hier? Also wenn wir über diesen kleinen Spitzenausgleich reden oder so, deshalb weiß ich nicht, ob wir da, wir haben heute Morgen darüber gesprochen, wir wollen prinzipienorientiert arbeiten. Ich habe den Vorwurf bekommen. Ich spiele das jetzt mal zurück.
Dieser kleine Ausgleich bin ich dabei. Die Frage ist immer so Materiality. Der andere Punkt, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich nehme einfach mal der Einfachheit halber, bei der Post wird es anscheinend ein bisschen genauer gemacht, aber nehmen wir einfach halber, nehme ich einen Spitzensteuersatz. Jeder hat, was sind das, 45% oder was im Moment? So, und am Ende, ja. Und am Ende reden wir dann schon über. Also, ich meine, man muss
ja, aber es nicht bloß fragen. Am Schluss ist es doch sowieso eine Lohnsteuervorauszahlung und über einen ganz anderen Vorgang, nämlich quasi die Einkommensteuererklärung, holt er sich doch sein Geld zurück. Ja, also, es ist ja jetzt nicht etwas, was dann in der Sphäre des Unternehmens noch überhaupt sich befindet.
Also da können Sie es dann gar nicht mehr zuordnen. Sie ordnen das doch dann gar nicht mehr der anteilsbasierten Vergütung zu, sondern Sie ordnen das zu auf Ihre Gesamteinkünfte. Da laufen dann, was ich noch, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung mit rein, die Sie haben. Und dann können Sie es eh nicht mehr auseinanderklamüsern.
Also sagen wir, wir wissen gar nicht den Cash-Ausgleich der Steuerrückzahlung, die er oder sie bekommt, der.
Und das wird man wahrscheinlich auch wieder nicht in den individuellen Verträgen haben, weil ich mir bei den wenigsten Fällen vorstellen kann, dass man das über die Lohnsteuer hinaus dann noch daran bemisst. Ja? Wenn ich jetzt viele Denkmalobjekte, sonst was, Steuersparmodelle, irgendwas habe, dass ich dann mehr zurückzahlen muss,
vielleicht kann man
als derjenige, der ein anderes Investmentportfolio hat.
Vielleicht kann man das ja auch.
Auch administrativ.
Man kann das ja auch hier, wenn man hier liest, to equal the monetary value of the statutory tax withholding obligation. Da kann man sagen, okay, der muss halt aus welchem Grund auch immer diese Steuer, ob das am Ende die tatsächliche ist, der andere.
Sogar im Wortlaut. Zur Not machen wir später mal einen Anwendungshinweis.
Fall 3?
Nee, es kommt noch kurz vor Fall 3. Zweieinhalb, genau. In den Textziffern 15 bis 17 ist nochmal die Antwort zusammengefasst, was Efrag in seinem Stellungnahmeentwurf dazu gesagt hatte, zu dem Thema 2. Und die sagen halt, dass diese Klassifizierung quasi sachlogisch ist und man halt das Ganze nicht als Ausnahme klassifizieren muss und oder nicht sollte. Und generell halt eine umfassende Überprüfung des Standards machen sollte, wie halt Nettoerfüllungsvereinbarungen im Allgemeinen einen Einfluss auf die Klassifizierung haben. Das Ganze ist im EFRAG Draft Commentator in Textziffer 13 aufgegriffen. Möchte der Fachausschuss auf diese Kritik oder diese Anmerkungen in seiner Stellungnahme zu EFRAG eingehen, dazu was anmerken?
Dem Thema Netto im Allgemeinen würde ich jetzt sagen, die sind dann halt aufzuteilen, weil im Moment wird nur klar gesagt, nur dann, wenn laut Steuergesetz einzubehalten ist, abzuführen ist. Und dafür würde ich jetzt sagen, das ist jetzt relativ, mag man jetzt eng oder weit sehen. Aber wenn das nicht steuerlich vorgegeben ist und ich gehe hin und sage zu meinem Arbeitnehmer, du kriegst die Hälfte oder 10% in Cash und 90% in Anteilen, dann habe ich zwei Pläne. Oder ich weiß nicht, wie Nettovereinbarung auch gemeint. Sie haben ein Fragezeichen dran gemeint, was meint man eigentlich mit Nettoerfüllungsvereinbarung? Ich will nicht genau, was EFRAG hier meint. Wieder in unserem allgemeinen Ding unter, bitte guckt euch den Infos zweimal allgemein an.
Der Punkt kommt ohnehin später nochmal.
Einfache Lösung. Ja.
Gibt es sonst noch Anmerkungen zu dem Punkt? Sonst?
In 15, den wollen wir schon mit reinnehmen. Ne? Ich glaube, der war ja wirklich...
Ja, das hatte ich jetzt nicht genannt, weil das ohnehin nicht strittig war. Das, ja.
Und der 16er, den würden wir auch unterstützen, oder? Dass wir sagen, das ist ja eigentlich keine Ausnahme. Das ist ja das Thema, für wen zahle ich hier überhaupt? Bin ich ja eigentlich nur derjenige, der für den Arbeitnehmer verkürzter Zahlungsweg die Steuer entrichtet ins... Der kriegt in Wirklichkeit die gesamten Aktien und dann gibt er mir in Cash was zurück, was ich für ihn dann abführe. Das ist ja auch so ein Thema, was immer international diskutiert wurde. Was wollte eigentlich in Deutschland? Das ist ja kein großes Thema. Ihr könnt das ja mit diesem Broker machen. Ja, und dann gibt das raus. Der Broker verkauft es für den Arbeitnehmer. Der gibt euch das Geld zurück und dann ist das. Da habe ich immer gesagt, ja, wirtschaftlich ist es genau dasselbe. Da müssen wir einen riesen Terz machen, nur um zu einer Equity-Bilanzierung zu kommen. Aber vielleicht kann man das ja mit reinnehmen, dass man sagt, also ich wäre dafür, dass wir da auch, wie EFRAG sagen, das ist für uns keine Ausnahme. Hier geht es um die Frage Principal Agent und das ist nicht gelöst worden. Das kann man so oder so sehen.
Ja, sehe ich auch so. Ja.
Noch weitere Anmerkungen zum zweiten Thema? Ansonsten wäre dann noch das dritte Thema, wo ich jetzt aber keinen Diskussionsbedarf hätte oder Herr Schmutz auch keinen sieht, wo es um die Klassifizierungsänderung geht. Die vorläufige Sicht des Fachausschusses ist in 2021 hinterlegt. Gibt es dazu noch Anmerkungen zu dem oder Ergänzungen zum bisher Gesagten?
Ich habe noch eine inhaltliche Frage. Wir haben versucht, uns ein Beispiel zu überlegen, dass in diesem Punkt D sagt ja, die Höhe bemisst sich am Wert der bis zum Modifikationszeitpunkt erhaltenen Leistungen. Und dann sagt E, der Unterschiedsbetrag wird sofort erfolgswirksam. Wenn ich den Modification Date als neuen Grant Date nehme, wo kommt dann der Unterschiedsbetrag her? Ich habe vorher Cash Settled gehabt, 100 Optionen, der Fair Value der Option ist meinetwegen 10, habe ich eine Verbindlichkeit von 1000. Jetzt habe ich 100 Equity Settled und ich nehme jetzt den Modification Date Fair Value. Ich nehme nicht den ursprünglichen Grant Date Fair Value, sondern ich habe ja jetzt einen neuen Grant Date. Dann ist der Fair Value 10. 100 mal 10 macht auch 1000. Dann ist das irgendwie, wo kommt die Ergebniswirkung her? Auch in dem IFRS 2 hinten, in dem B41, steht das so drin. Dann kommt auch als letzter Satz, es gibt eine Ergebniswirkung. Ich frage mich halt, wo die Ergebniswirkung herkommt. Also B41a. Wo kriege ich den Ergebniseffekt her? Und passt der Ergebniseffekt, passt der zu den Vorgaben vom Debt-to-Equity-Swap? Beim Debt-to-Equity-Swap habe ich den Ergebniseffekt nur aus der Neubewertung der Verbindlichkeit. Den habe ich nicht aus einer Differenz zwischen EK und FK, sondern beim Debt-to-Equity-Swap sagen wir immer nur, einen Ergebniseffekt kann es nur geben, weil ich die Verbindlichkeit bislang nicht zum Fair Value, sondern zum Buchwert gezeigt habe. Wieso kann es hieraus einen Ergebniseffekt geben? Weil ich habe doch, also, oder meinen die, ich habe ja auch hier Vesting weiter anzuwenden. Es ist ja nicht der richtige Fair Value, also nicht der Fair Value nach IFRS 13, sondern ist der Fair Value unter Vesting-Gesichtspunkten. Wo kommt hier der Ergebniseffekt her? Und wie passt das dann zum Debt-to-Equity-Swap? Da stolpern wir ein bisschen drüber. Also ist es nicht eigentlich nur sowas wie eine Einlage? Lege ich meine Forderung, die ich habe, auf Cash ein und bekomme dafür einen Anspruch auf Equity Settlement.
Muss es so sein, dass ich immer, vielleicht muss man auch sagen, es kann einen Unterschiedsbetrag geben, weil ich glaube nicht. Aber selbst dann würde ich gerne wissen, wo kommt der her? Ja, gut, wird ja gesagt, es gibt Sachverhalte, in denen die Konditionen einer Cash sich so ändern, dass es dann eine Equity Settled ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass es da viele Konditionen nicht nur, es bleibt alles gleich, es wird nur gesagt, du kriegst genau dasselbe in Equity Settled, vielleicht zu Cash Settled, dass der Fair Value, ne, am Modification genau gleich ist. Das kann ja sein, das muss nicht sein. Die Kondition kann ich ändern, dass es eine Änderung ist in der Klassifizierung, aber auch noch weitergehend. Aber ich bin bei Ihnen. Es kann sein, dass ich einen Fall habe, in dem die übereinstimmen. Das muss nicht sein, dass ich dann einen Unterschiedsbetrag habe. Und in der Vergangenheit war es sogar vielleicht noch ein Thema, das haben wir durch den ersten Punkt adressiert. Wie bewerte ich Cash und Equity Settled?
Korrekt.
Da hätte ich auf jeden Fall einen Unterschied gehabt.
Haben können, wenn ich
mehr habe. Mehr zumindest mal. Also, aber hier wird ja nur gesagt, wenn ich die Konditionen ändere, und da kann schon ein Unterschied rauskommen.
Aber da muss ich ja auch unterscheiden, weil wenn die Konditionen für mich günstiger werden in dem Equity Settlement, dann müsste ich es ja über die verbleibende Laufzeit verteilen, oder? Die positive Verbesserung muss ich immer über die Laufzeit verteilen, wohingegen ich die Verschlechterung in diesem Fall für mich, die könnte ich dann durch die G&V ziehen. Das heißt, es kann für das Unternehmen somit maximal einen Ertrag geben. Es kann keinen Aufwand geben. Im Zeitpunkt, wenn ich eine Modification mache und der Arbeitnehmer bekommt ja mehr, dann ist doch dieses mehr über die verbleibende Laufzeit zu verteilen.
Nimmt mal keinen Catch-up-Effekt, ja, weil im Endeffekt, wenn ich sozusagen zwei Drittel der Zeit gelaufen bin und dann eine Modifikation vornehme, dass ich für zwei Drittel sozusagen zurückschaue und für ein Drittel nach vorne.
Das wäre die Frage.
Genau, so würde ich ja nach IFRS 19 ja in der Regel auch vorgehen.
Ja, aber nicht nach IFRS 2. Wenn ich bei IFRS 2 eine Verbesserung mache in einem Equity Settlement, ich bin rein Equity Settled und mache dann eine Modification, dann würde ich das Bessere ja nur über die verbleibende Laufzeit verteilen. Wie ein neuer Grant, den ich oben drauf sattel.
Okay, das wusste ich nicht.
Weil ich die Klassifizierung ändere so.
Ja, das ist ja gerade die Frage. Aber da müsste man das halt ein bisschen klarer schreiben vielleicht.
Ich weiß jetzt nicht, was man geschrieben hat. Müsste man jetzt nochmal hier. Das ist ja nur eine Zusammenfassung. Deswegen, da bin ich ja gebranntes Kind. Wenn man nur die Unterlagen liest, muss man immer den genauen Text lesen. Das ist ja nochmal ein Schmutz nochmal aufgeben, aber sieht. Vielleicht ist es hier auch nur vereinfacht zusammengefasst in dem Paper, das ist das 9a. Man muss nochmal genau in den Text, glaube ich, reingehen.
Wir hätten toll gefunden, ein Illustrative Example. Da hätte man noch eins reinpacken können. Das hätten wir nicht unspannend gefunden für solche Fragen, weil die sind nicht so selten. Da hätte der IASB ruhig mal hinten. Er hat ja jetzt ein neues Beispiel reingemacht für seine Vesting und also für Vesting Conditions bei Cash Settled, aber da hätte er ruhig mal ein Beispiel reinmachen können, wie bilanziere ich eigentlich den Wechsel von Cash zu Equity, und wenn er dann gerade dabei ist, dann kann er bitte dann auch noch von Equity zu Cash.
Ich hätte jetzt gesagt, ich habe eine Verbindlichkeit auf Basis meines bisherigen Versprechens. Dieses Versprechen wird jetzt modifiziert. Dadurch kann ich, je nach Modifikation, einen anderen Fair Value haben. Im Unternehmen geht es besser oder schlechter und ich passe da etwas an. So, dann mache ich eine neue Fair Value Bewertung zu diesem Modifikationszeitpunkt und buche mir das ins Eigenkapital ein. Also kann die Veränderung der Bewertung der Verbindlichkeit sowohl positiv als auch negativ sein. Ja, weil gerade das Argument kam, es geht immer nur in eine Richtung. Das habe ich noch nicht.
Nein, ich glaube, wir unterscheiden jetzt zwei Fälle. Sie machen einmal natürlich, bewerten Sie die Verbindlichkeit nochmal neu. Das ist ja der erste Schritt zum Fair Value. Dann buchen Sie die Verbindlichkeit aus und buchen im Eigenkapital ein. Und daraus soll es auch nochmal eine Differenz geben. Die Differenz kann es aber nur geben, wenn Sie, so wie Herr Stawacki argumentiert, wenn Sie sagen, Sie hätten eine Änderung im Mengengerüst, Sie haben jetzt nicht mehr eine Option pro Mitarbeiter, sondern 1,2 Optionen pro Mitarbeiter. Sie ändern was am Mengengerüst und das zerteilen Sie dann über die zwei Drittel sind schon erdient und ein Drittel ist noch zu erdienen. So könnten Sie, glaube ich, hinkommen, dass Sie auch noch einen Differenzeneffekt haben zwischen dem Eigenkapital, was Sie buchen, und der Verbindlichkeit, die Sie ausbuchen. Aber das müsste man irgendwie mal erläutern, sonst rätselig da. Da wäre halt ein Beispiel hilfreich, wie man dazu kommen kann, dass man diese Differenz hat.
So, das steht ja im B41a und so weiter, da steht ja auch nicht drin, dass es etwas geben muss. Liability should be recognized and any difference. If there is a difference. Also der erste Punkt, es kann sein, es kann nicht sein. Das ist schon mal klar. Jetzt, aber natürlich sagen die, any difference, ob positive oder negative, is recognized immediately in profit or loss. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob über den B41b letztendlich dann nochmal gesagt wird, warum das so ist. Weil, klar, im Moment, sonst war es immer so, schlechter die Kondition oder besser die Kondition, dann gibt es unterschiedliche. Weil wenn ich die verschlechtere für den Arbeitnehmer, sage ich, du musst eigentlich bei dem Alten bleiben. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob das auch gilt, wenn ich die Klassifizierung ändere. Oder ob das nur gilt, wenn ich eine Modification innerhalb von Cash Settle, innerhalb von Equity Settle hier, dann habe ich jetzt den Standard im Moment auch nicht. Aber vielleicht kann der Schmutz sich das ja mal angucken. Ob es da über den B41b eine Regelung gibt oder ob wir überhaupt in dieses Thema, es kann eigentlich nur mehr Aufwand geben. Ob das hier auch anwendbar ist.
Gibt es noch weitere Anmerkungen zum Thema 3? Dann wäre.
Ich glaube, aber im 19 schreibt er dazu auch irgendwas. Also, ich habe es ganz schnell in unserem Textziffer 19. Die Minimumbedingung ist 227, soll hier nicht gelten. Die Minimumbedingung ist doch genau der Punkt. Du darfst nicht kleiner werden, größer werden darfst du schon als der ursprüngliche. Und da sagt die BC dann, das ist dann wohl irgendwo in den BCs nochmal zu suchen, die gilt hier nicht. Da steht dran, Modification von Equity, genau. Sie kann auch kleiner werden.
Korrekt. Die Frage ist halt, ob es in die BCs gehört oder ob er das.
gucken, ob die BCs da was beschreiben, was im Standard eigentlich drinsteht, weil wenn es nur in den BCs steht, bin ich dabei. Dann kann ich nicht einfach... aber der 227 gilt anscheinend tatsächlich nur, wie ich es auch mal vermutet habe, wenn ich eine Modifikation innerhalb von Equity Settle mache, nicht von einer Klasse zur anderen. Steht dann ja auch drin, dass der 230 da, also das steht glaube ich in Texte von 19. Das wäre dann nicht der, also man bezieht sich auf den 230 und sagt, diese Minimumbedingung gilt nicht bei so einem Klassifizierungswechsel.
Dann jetzt der Übergang. Und zwar ist im ED eine prospektive Anwendung vorgeschlagen, mit der Möglichkeit, das auch retrospektiv zu machen, wenn halt notwendige Informationen vorliegen und im Nachhinein erlangte Erkenntnisse unberücksichtigt bleiben. Da hatte ja der Fachausschuss darum gebeten, quasi mal eine Umfrage zu starten, was die Anwender dazu denken. Und die Tabelle in Text 24 zeigt das Ergebnis, was an Rückläufen eingegangen ist. Die Befürworter das Ganze prospektiv anzuwenden, sagen halt, dass es schwierig ist, die im Nachhinein erlangten Informationen auszublenden und dass das Ganze dann auch fehleranfällig sein könnte. Befürworter der Retrospektiven sagen natürlich, dass man es ja ohnehin auch prospektiv machen kann. Insofern hält ja dieser Anwendungsvorschlag beide Sachen vor. Empfohlen wird jetzt hier in Textziffer 27 quasi dem ESB-Vorschlag zu folgen und eine grundsätzlich prospektive Anwendung vorzuschlagen, mit der Möglichkeit, das Ganze halt retrospektiv machen zu können, wenn halt diese Informationen nicht berücksichtigt werden oder wenn es ohne Berücksichtigung dieser Informationen gemacht werden kann. Stimmt der Fachausschuss diesem Vorschlag zu oder gibt es da Gegenvorschläge? Darunter ist noch von EFRAG zusammenfassend abgebildet, dass die das sagen, das soll retrospektiv gemacht werden, unless it is impracticable. Wie würden Sie sich dann dazu positionieren wollen?
Bis jetzt würden wir vorschlagen, für alle drei Änderungen grundsätzlich prospektiv oder für alle drei retrospektiv. Oder kann man auch Pick and Choose machen? Für eine mache ich prospektiv, für andere retrospektiv. Ich würde jetzt verstehen, entweder oder, eins für alle. Wenn das so wäre, kann man machen, weil ich sage jetzt mal, ich verstehe, dass für manche Dinge man eher eine Prospektive haben möchte. Ich rede jetzt gar nicht darum, was richtig oder falsch ist. Es geht einfach nur darum, wie es möglichst bequem ist. Dann sage ich umgekehrt, ja, bei dem zweiten Fall mit der Nettobilanzierung ist es vielleicht bequemer, es retrospektiv anzuwenden. Sonst muss ich weiter mit meinen Plänen schön das Ding in Equity und Cash Settled aufteilen. Da möchte ich es vielleicht lieber retrospektiv anwenden. Deswegen die Frage, alles oder nichts. Weil egal wie ich es mache, bei manchen dieser drei Änderungen ist es einfacher oder besser prospektiv, bei einem anderen retrospektiv. Das ist jetzt halt die Frage. Sagen wir, ja, das müsst ihr dann aber für alle euch so entscheiden oder... Ich meine, für manche Unternehmen spielt das eine vielleicht keine Rolle, das andere keine Rolle. Das ist halt nur die Frage, weil es hier noch nicht so klar rauskommt. Sagen wir jetzt in 27, ihr könnt euch entscheiden für alle retrospektiv oder für alle prospektiv.
So war aber auch nicht die Abfrage, ne, bei den Unternehmen. Also die hat man auch einfach nur ganz pauschal gefragt, was wollt ihr denn haben? A oder B und kreuze an. Also.
Das noch nicht verstanden. Würden Sie sagen, wenn Sie das prospektiv anwenden, dann würden Sie bei der Nettodarstellung, würden Sie dann trotzdem, wenn der Plan einmal läuft, würden Sie den Plan weiter so laufen lassen müssen? Weil hier steht ja, in dem Effective Date steht doch for annual periods, oder? Da steht nichts for plans beginning in annual periods after. Das heißt, ich dürfte einfach, wenn ich den jetzt 2016 anwende, bräuchte ich in 2016 nicht mehr meinen Plan aufzuspalten, oder? Es steht ja nicht transaktionsbasiert, also für eine anteilsbasierte Vergütung, die erst in 2016 begründet wird, darf ich das dann so anwenden. Das heißt, die meinetwegen 5 Jahre läuft und in 2014 losgelaufen ist, würde ich auch ändern dürfen, hätte ich jetzt so verstanden, prospektiv. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich die nur retrospektiv ändern darf oder bis zum ihrer Fälligkeit dann immer in der Aufteilung Cash Equity Settled festhalten muss. Ich hätte dann einfach gesagt, wenn ich die Regeln hier anwende, dann passe ich das jetzt alles zusammen, ist das nur noch Equity Settled ab jetzt. Dann bleibt da vielleicht eine, oder? Ja. Ich habe ja keine Differenz, oder? Ich habe da eine Verbindlichkeit, habe ich da stehen, die buche ich um ins Eigenkapital. Ja, aber wenn ich es prospektiv anwende, dann buche ich das.
Okay. Wenn ich sage, es geht jetzt nicht um Plan für Plan, sondern mitten im Plan ändere ich jetzt prospektiv. Klar, dann habe ich das Problem nicht. Ich habe relativ viel Sympathie für das klare Ding, was Efra gesagt hat. Grundsätzlich retrospektiv, wenn es aber nicht geht, wegen 2020 Hindsight oder so, das ist ja das Hauptargument. Da muss es nicht gemacht werden. Und das könnte ich dann auch individuell machen. Da kann ich bei einer der Änderungen sagen, da kann ich es nicht, bei dem anderen kann ich es. Der Rest, den wir gerade so diskutieren, ist mir alle so ein bisschen, weiß man nicht so genau, was wir eigentlich genau meinen. Also ich finde, das von Efrag hat eigentlich relativ viel Charme.
Sehen die Unternehmen wahrscheinlich nicht so direkt.
Das ist nicht so vor allem für Punkt 3 ist das nicht so der Bringer. Das ist nicht so das Verkaufsargument, dass wir das retrospektiv machen. Nehmen Sie, Sie hatten einen Plan, der läuft 6 Jahre. Nach 2 Jahren haben Sie umgewidmet und Sie sind jetzt im Jahr 4. Dann können Sie schön rückwärts rechnen. Also genau da. Ja, dann streiten. Ja, Sie wissen doch, mit wem die dann streiten. Ob das practical ist oder nicht practical. Das haben wir ja wieder in der Backe.
Es ist ja leicht kurios, dass der ISB den umgekehrten Vorschlag macht, dass er sagt, grundsätzlich prospektiv, aber wenn du denn unbedingt möchtest, kannst du es auch retrospektiv machen.
Was ist denn gegen diesen Vorschlag einzuwenden?
Nichts. Es ist die bessere Verpackung des potenziell ähnlichen Ergebnisses.
Genau. Stimmen wir doch zu.
Dann aber für alle drei, ne?
Der ISB packt es in zwei verschiedene, in der Basis for Conclusion zumindest, vorne nicht, aber in zwei verschiedene Paragraphen und argumentiert beide prospektiv und auch dann so, dass man eben kein Problem hat, wenn man es retrospektiv macht. Insofern, er geht Fall für Fall durch, kommt dann zufällig zum selben Ergebnis.
Also man kann es unabhängig voneinander ausüben, demnach, wenn es in unterschiedlichen Erstanwendungsparagraphen ist.
Nur die Frage einfach nochmal stellen. Also ich lese jetzt daraus entweder alle prospektiv oder retrospektiv. Könnte man mit ein bisschen Fantasie auch anders lesen, aber. Wobei, wie gesagt, also ich glaube jetzt mal, wenn man das nicht Plan für Plan machen muss, dann war es einfach alles prospektiv. Das ist nicht das Thema. Dann mache ich auch dieses zweite Thema mit dem Net. Ich gehe dann auf einmal von Equity und Cash Settled in komplett Equity Settled. Ich muss dann halt nur, wie gesagt, da steht aber nichts darüber drin, was mache ich eigentlich mit der Liability, die ich dann drin habe. Dafür gibt es dann nichts.
Dann würde ich halt einfach nicht fragen, ich würde die Stickum einfach umbuchen.
Stickum. Ich glaube allerdings auch, dass sehr wahrscheinlich in Deutschland eine ganze Menge es bisher so auch nicht getrennt haben.
Ich höre prospektiv und wer möchte retrospektiv und alle in Summe in eine Richtung. Entweder oder. Höre ich das richtig?
So lese ich das auch, ja.
Dann wäre quasi nur noch, wären noch sonstige Anmerkungen offen, die in Textziffer 3031 zusammengefasst sind, wo es nochmal darum ging, halt zu adressieren, dass halt quasi das generelle Prinzip hinter IFRS 2 ein bisschen schwierig erkennbar scheint und dass man halt darauf hinweist, vielleicht mal eine generelle Überprüfung, Überarbeitung des Standards anzuregen. Und wenn jetzt schon unbedingt, gehe ich davon aus, dass bleibt der Fachausschuss bei der Ansicht mit Ja beantwortet wird. Gibt's noch weitere Anmerkungen oder auch zum EFRA-Comment-Letter, den ich jetzt nicht nochmal extra durchgehen würde, aber sonst noch irgendwelche anderen Hinweise?
Ich hatte nur eine Frage, ich war da nicht dabei, zu diesem Papier 9b. Ich habe Textziffer 5 nicht ganz verstanden. Das ist jetzt dieses Beispiel. Da kamen auf einmal 75 Geldeinheiten, die irgendwie zu Anfang des Jahres gebucht werden sollen, aber in unseren Beispielen buchen wir die gar nicht. Ich weiß noch nicht, ob das Beispiel intern ist oder so, oder ob das irgendwo hingeht. Aber diese 75 sehe ich halt nicht, wo wir die hinbuchen. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkommt, aus dem Sachverhalt.
Ich denke, wir sagen Herrn Schmutz am Montag, da wäre irgendwie Verwirrung. Das Thema kommt im März abschließend wieder. Dann schließen wir hiermit den öffentlichen Teil für heute. 5 Minuten Pause. Ja.